Willkommen zur Bibelstunde heute. Vielleicht sagen Sie jetzt schon wieder ein neues Gesicht. In der Tat, ich stehe nicht so oft hier, deshalb stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Schwester Renate Wiegand und ich komme aus der Landeshauptstadt. Und dort von unserer Eidlinger Station, unserem Stammhaus in der Dannecker Straße. Wir haben heute auch Besuch von Herrn Kweiser und Frau Ruppert und die haben eine viel weitere Anreise als ich. Die sind nämlich aus Güstrow, aus Mecklenburg-Vorpommern hier und haben dort eine ganz interessante Arbeit mitten in einer Plattenbausiedlung. Und sie werden uns nach dem Lied einfach ein paar Einblicke geben, so als Vorspann unserer Bibelstunde. Darauf freuen wir uns und hoffen, dass wir ein weites Herz für diese Arbeit bekommen. Und jetzt.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben es gewagt, uns selbst einzuladen. Wir haben Verbindung zu Schwester Dorothee, die leider heute nicht hier sein kann, weil sie heute Vormittag schon in einem Nachbarort eingeführt wurde in eine neue Arbeit. Ja, mit Schwester Dorothee verbindet uns, dass wir uns von Mecklenburg kennen und dort gemeinsam ja, in der missionarischen Arbeit stehen. In Mecklenburg ist alles missionarische Arbeit, was irgendwie mit Gemeinde zu tun hat. 80% der Mecklenburger gehören keiner Konfession an, glauben gar nichts und sind auch schwer ansprechbar für Glaubensdinge. Die beschäftigen sich auch nicht mit Esoterik oder Buddhismus. Das ist alles ganz, ganz fern. Und damit ist Mecklenburg zusammen mit Brandenburg das religionsloseste Gebiet der Erde. Und unsere Gemeinden, das sind kleine Gemeinden. Also ich spreche selten vor so vielen Leuten wie hier. Wir haben so 30 bis 40 Gottesdienstbesucher in den Städten. Das ist egal, ob das eine landeskirchliche Gemeinschaft ist oder eine Freikirche oder eine evangelische Kirche. Und auf den Dörfern kommt es öfters vor, dass ein Pfarrer am Sonntag alleine dasteht, weil niemand gekommen ist. Und trotzdem haben wir es gewagt, eine kleine sozialmissionarische Arbeit mit unseren geringen Kräften in einer Plattenbausiedlung zu beginnen. Zuvor erstmal, Mecklenburg ist auch ein wunderschönes Land. Sehr dünn besiedelt, da gibt es viel Natur. Das hier ist ein kleiner Blick auf Güstrow, eine alte Residenzstadt, 30.000 Einwohner, Schloss und Schlosspark. Wir haben es ca. 60 Kilometer bis zur Ostsee, ringsherum viele hundert Seen. Das hier ist der Inselsee direkt vor der Haustür. Und dann gibt es solche Plattenbausiedlungen, die sind zu DDR-Zeiten gebaut worden. Es gab Mangel an Wohnraum und die Altstädte, die verfielen oft. Und solche Plattenbauten waren begehrt, denn da gab es Zentralheizung und fließend Wasser. Und so zogen viele junge Familien damals in die Plattenbausiedlung. Und das hier ist ein Blick auf den Distelberg. Das ist die zweitgrößte Plattenbausiedlung in Güstrow mit 2700 Einwohnern. Es gibt noch eine andere, die Südstadt, die hat knapp 7000 Einwohner. Manchmal sehen die ganz nett aus. Es gibt auch viel Grün dazwischen. Aber oft sehen sie auch noch so aus. Und aus den Fenstern schaut ja oft die Hoffnungslosigkeit. Auf dem Distelberg haben wir eine Arbeitslosigkeit von 20%. Also jeder Fünfte, der dort wohnt, ist arbeitslos. Und das oft schon in dritter Generation. Also dass die Eltern nach der Wende keine Arbeit mehr hatten, weil die Kleiderwerke haben zugemacht, die Möbelfabrik hat zugemacht, viele landwirtschaftliche Genossenschaften haben zugemacht und auch neue Fabriken, die gegründet wurden, die sind schnell wieder zugemacht worden, nachdem man die Fördergelder abgeschöpft hatte. Oder wie jetzt, unser letzter großer Arbeitgeber mit 80 Mitarbeitern war die Zuckerfabrik, eine der modernsten Europas, aber die neue EU-Zuckerverordnung besagt, dass Deutschland zu viel Zucker produziert und so wurde auch diese Fabrik wieder zugemacht. Und viele Menschen fühlen sich einfach verraten und verkauft und haben auch kein Elan mehr, nochmal was Neues anzufangen. die die Initiative zeigen und noch Ideen haben für ihr Leben und noch ein Ziel, die gehen dann nach Hamburg oder noch weiter in die alten Bundesländer. Und dann haben wir eine alte Pastorin, Schwester Gretel, die ist jetzt Mitte 70, war letztes Jahr ein ganzes Jahr in Israel zum Missionieren, die steckt nach voller Power und strahlt eine Freude aus, die ist einfach unglaublich. Und diese Schwester Gretel, die hat eine alte Dame auf dem Distelberg besucht. Und vor der Platte hing eine ganze Menge Kinder rum, die da einfach spielten mit nichts. Und dann sagte diese Dame, die eben besucht wurde, Mensch, die hängen hier den ganzen Tag rum und niemand kümmert sich um die. Eigentlich müsste man was machen für die. Und Schwester Gretel sprach die an und fragte, kennt ihr Jesus? Jesus? Bei welchem Fußballverein spielt denn der? Noch nie gehört, noch nie gehört. Wir haben das später auch nochmal festgestellt, auch weil ein Praktikant von uns Religionsunterricht gegeben hat, der dann feststellte, dass die meisten Kinder noch nie gehört hatten, dass es eine Bibel gibt. Und kaum einer hat jemals schon mal eine Kirche betreten. Und diese Schwester Gretel, die erzählte einfach dann eine Jesusgeschichte diesen Kindern, die da vor der Platte rumhingen. Und dann sagte sie, wenn ihr wollt, dann komme ich öfters wieder, aber da muss ich mal eure Mutti fragen. Und dann ging sie mit ein paar Kindern mit, die alle Geschwister waren, und klingelte auch bei den Eltern. Es war eine Familie mit 14 Kindern, stellte sich heraus, in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Und dann fragte sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich hier jede Woche komme? Nö, können Sie ruhig machen. Und dann ging das los und Schwester Gretel machte also eine Kinderstunde in einem nahen Wohnheim für Behinderte, bekam sie einmal die Woche einen Raum. Und dann wurden das immer mehr Kinder, weil die sich gegenseitig einluden und dann hatte sie eine Altersspanne von 3 bis 12 Jahren. Und dann fragte sie irgendwann mich an, ich bin Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Daniel, könnt ihr uns helfen als Gemeinschaft? Aber wir hatten damals auch keine eigene Jungschar, wir hatten keine Kindermitarbeiter, weil eben die jungen Familien alle weggezogen waren. Und dann sagte ich, wir müssen mal schauen. Und dann begann ich mit 2 15-jährigen Mädels aus dem Jugendkreis einmal im Monat eine Jungschar für die 8- bis 12-Jährigen. Und dazu holten wir die Kinder von zu Hause ab. Wir fuhren zuerst zu der Familie mit den 14 Kindern. Und dann waren 3 4 in dem Alter, die kamen raus. Und dann sagen die, jetzt müssen wir aber erst mal den und den noch abholen. Und dann sind wir durch die ganze Siedlung, haben dann eine halbe Stunde erstmal nur Kinder eingeladen und unsere Autos und dann sind wir in die Gemeinschaft gefahren. Und da sieht man hier so ein bisschen die Jungschartruppe, schon mit einigen mehr Mitarbeitern. Dann gab es unseren Jugendleiter, den Hans, der studiert jetzt Theologie in Tübingen, der sitzt da unten rechts mit dem grauen Pullover. Der sagt, ich habe jetzt noch 2 Monate Zeit, bis mein Studium beginnt und ich wird Praktikum machen. Und der begann dann, jeden Tag zu den Kindern zu gehen, sie zu Hause zu besuchen, sie abzuholen, mit ihnen Verstecken zu spielen. Dann zog er mit 15 Kindern in den Supermarkt, kaufte für ihn einen Apfel oder ein Eis. Dann setzten sich alle draußen auf die Wiese und dann sagt er, jetzt wollen wir aber Gott erstmal danken für das leckere Eis. Und dann hat er ihnen ein Bewegungslied beigebracht. Dann blieben noch mehr Kinder stehen und auch Eltern schauten, was da passiert. Und das Erlebnis machte uns Mut zu sagen, hier will Jesus uns wahrscheinlich haben. Wir haben das nicht von langer Hand geplant, aber irgendwie scheint das so, als wenn wir hier weitermachen sollen. Und so haben wir dann, das ist unser Gemeinschaftshaus, so haben wir dann angefangen, eine Stelle auszuschreiben und haben einen Jahrespraktikanten gesucht. Dieser Tim hier aus der Familie mit den 14 Kindern, der fragte uns ganz am Anfang schon, warum macht ihr das? Als der Hans ihn mal zum Fußballtraining fuhr, warum macht ihr das? Warum habt ihr so viel Zeit für uns? Ihr könnt doch viel coolere Sachen machen, gerade so als junger Mann, wie der Hans damals war. Warum kümmert ihr euch um uns? Und dann sagt er, weil Jesus dich lieb hat und wir auch. Und das hat er uns abgenommen. Und der Tim, der ist heute noch dabei, gehört jetzt schon zum Teenkreis. Dass wir Zeit mit den Kindern verbringen, das ist etwas, was sie sonst nicht kennen. Ihre Eltern nehmen sich nicht Zeit für sie, die sitzen oft vor dem Fernsehen und die Lehrer wollen von ihnen Leistung sehen. Dass ein Erwachsener einfach so sie wichtig nimmt und ernst nimmt, da sind wir oft die Einzigen, die das tun. Das ist unser erster Jahrespraktikant, der Sascha. Der konnte damals 3 Griffe auf der Gitarre und singen kann er heute noch nicht. Er macht in Falkenberg seine Ausbildung, wird jetzt auch nächstes Jahr fertig als Prediger. Und der hat es aber verstanden, einfach mit ganz viel Liebe, mit nicht vielen Fertigkeiten, aber mit ganz viel Liebe, die Kinder anzuziehen und ein offenes Herz für sie zu haben. Und das haben sie ihm abgespürt. Und sie begannen dann auch einfach christliche Lieder auf der Straße zu singen und wurden so schon zum Zeugnis für das ganze Wohngebiet. Nochmal zurückmachen. Da sieht man ihn mit einigen Kindern draußen. Wir hatten damals noch keine feste Bleibe. Wir waren wirklich nur draußen mit den Kindern, haben mittwochs die Kinderstunde mit Schwester Gretel in dem Wohnheim gehabt und Samstag die Jungschar bei uns in der Gemeinde. Aber die Gemeinschaft, die ist 3 Kilometer entfernt vom Distelberg. Das war dann auch nicht immer so einfach. Das ist eine junge Polizistin, die zum Glauben gekommen war, kam aus dem Okkultismus und war zu Jesus durchgedrungen, wirklich auch eine ganz große Freude, die sie weitergeben wollte. Und die stieg dann mit ein, ehrenamtlich, und die begann, die Kinder zu sich nach Hause einzuladen. Am Wochenende hat sie dann oft ihr ganzes Wochenende mit 6, 7 Kindern zu Hause verbracht und mit ihnen gekocht und gespielt und war so eine richtige Ersatzmutti. Die ist leider jetzt nicht mehr bei uns, sie ist weggezogen. Hier sieht man so einen Jungen, wenn man in seine Augen schaut, dann kann man nur erahnen, was der alles schon durchgemacht hat. Viele Kinder, die auch schon mit Alkoholschäden, muss man sagen, auf die Welt kommen, weil die Eltern trinken. Wir haben in Mecklenburg doppelt so viel Alkoholtote wie im Bundesdurchschnitt. Und das zeigt auch schon einiges von der Hoffnungslosigkeit, die da auch herrscht. Das sind 4 Schwestern aus einer Familie mit 8 Kindern, wo der Vater sehr gewalttätig war. Die Mutter hat sich dann von ihm getrennt und entdeckt, dass sie Frauen liebt und ist mit einer Frau zusammengezogen. Die haben jetzt aber Güstrow verlassen und 2 Mädels davon sind im Kinderheim in Güstrow geblieben. Der älteste Sohn ist bei der Oma und die eine Tochter links, die Selina, die ist beim Vater geblieben. Und sie ist mit den restlichen 4 Kindern in die alten Bundesländer gezogen. Hier links haben wir den Jan, das war auch einer der ersten, die wir kennengelernt haben. Der war nur negativ aufgefallen, hat uns Sachen geklaut, bis hin zur Gitarre, zum Laptop. Und wir haben ihn aber nie fallen lassen. Wir sind ihm immer wieder nachgegangen und auch auf dem Sommerlager mitgenommen, was wir veranstaltet haben. Dort hat er Mitarbeiter zusammengeschlagen. Und dann ist er aber zum Glauben gekommen, auf dem BAM in Krelingen. Ist jetzt in einem therapeutischen Wohnheim bei Greifswald, ist ganz stolz, dass er bei so einem Kart, bei einer Kartbahn als Einweiser tätig ist. Und ja, wir hoffen, dass er seinen Weg noch findet. Hat auch keinen Schulabschluss. Ja, und dann merkten wir brauchen einfach einen Raum. Wir können im Winter schlecht die ganze Zeit auf der Straße uns aufhalten mit den Kindern. Und so haben wir unsere Arbeit dem Bürgermeister vorgestellt und der hat uns zur Wohnungsgesellschaft geschickt und die hat gesagt, wenn Sie da was machen, dann sind Sie die Einzigen im ganzen Wohngebiet, die was anbieten. Und das wollen wir unterstützen und sie haben uns einen kleinen Raum überlassen. Das war auch eine Fügung von Gott, das wäre wieder eine eigene Geschichte, wie wir diesen Raum dann noch gefunden haben. Eigentlich genau auf die Sekunde hat der Vormieter die Kündigung abgegeben und wir konnten reinziehen. Und da sind wir seit 2008 und das ist der Leuchtturm. So heißt der Raum, auch wenn da kein Leuchtturm in der Nähe steht. Das war die Einweihung und hier sieht man, wie es innen zum Teil aussieht. Dann kamen Kinder auch auf uns zu mit ihren Hausaufgaben, die kamen raus auf die Straße und sagten, kannst du uns helfen? Die meisten Kinder besuchen dort die Förderschule und so haben wir eine Hausaufgabenhilfe begonnen. Auch nicht, dass wir gesagt haben, was wollen wir machen, was wollen wir anbieten, sondern es hat sich einfach so ergeben. Wir haben geschaut, wo ist die Not, was brauchen die Kinder und das versuchen wir ihnen zu geben. Ja, und für viele ist der Leuchtturm wirklich ein Zuhause geworden. Der Leon, der chillt hier ab, so wie die Kinder sagen. Und wir haben uns mal einen bösen Scherz zum 1. April erlaubt und gesagt, wir müssen den Leuchtturm schließen, wir ziehen um in die Südstadt. Und dann haben viele Kinder angefangen zu weinen. Das war gar nicht beabsichtigt. Die haben gesagt, wo sollen wir denn sonst hin, wenn ihr nicht mehr da seid? Das ist der Matze, der hat mit Freunden im Wald ein Wildschweinschädel gefunden. Den zeigt er hier ganz stolz vor. Und das ist einer, der eigentlich nie liest oder der sich mit Dingen auseinandersetzt. Und als sie aber diesen Wildschweinschädel hatten, dann waren sie auf einmal begeistert von Wildschweinen und haben dann im Internet recherchiert und überall und haben dann einen richtigen Vortrag ausgearbeitet und ein Quiz und das haben sie dann anderen Kindern vorgetragen. Alles zu Wildschweinen. Und das ist interessant, wie man, also wenn man lange mit den Kindern Zeit verbringt, da reicht nicht nur eine Kinderstunde, sondern wirklich täglich, wie man auch entdeckt, wo ihre Interessen liegen und wie man dann dem nachgehen kann und sie auch ermutigen kann, aus sich rauszukommen. Dann haben wir jetzt schon das vierte Sommerlager durchgeführt und für die meisten ist das der einzige Urlaub, den sie kennen und das einzige Mal, dass sie aus ihrer Siedlung rauskommen. Das hier war ein Goldgräberlager. Krippenspiel, jedes Jahr zu Heiligabend bei uns in der Gemeinschaft. Das ist auch nicht so einfach, sowas einzuüben. Das ist ja mit ich sag mal, normalen Kindern schon nicht einfach. Aber das ist dann immer wieder ganz toll, wenn sie dann da vorne stehen und merken, ich kann was. Und die biblische Geschichte, die prägt sich natürlich ganz anders bei ihnen ein. Das Traurige ist nur, dass selbst da die Eltern sich nicht bewegen lassen und mitkommen. Egal, ob das nur eine kirchliche Veranstaltung ist, aber wenn mein Kind irgendwo was aufführt, dann würde ich doch mitgehen. Aber das passiert fast überhaupt nicht. Und so wäre es auch unser Wunsch, die Eltern in Zukunft zu erreichen. Einzelne Mütter, mit Einzelnen sind wir in guten Kontakt. Aber für sie auch was anzubieten, das wäre auch unser Wunsch. Das ist eine Jungsübernachtung, das genießen sie auch, bei uns in der Gemeinde Zeit zu verbringen und dann bereiten wir mit ihnen gemeinsam Essen vor, das kennen sie ja auch nicht, denn es gibt ja McDonald's, es gibt ja Döner, aber wie man das selber macht, neulich haben wir auch eine Outdoor-Übernachtung gehabt, draußen selber ein Zelt gebaut und dann aus Kartoffeln Kartoffelecken gebrutzelt. Ja, wie, aus echten Kartoffeln machst du das? Ich sage, ja, wie denn sonst? Na, die gibt's doch im Aldi so, also, ja. Fußball im Gottesdienstraum. Und das ist die Birgit hier links. Das ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die aus Darmsheim kommt. Und die ist nach Güstrow gezogen, um bei uns ehrenamtlich mitzuhelfen in dieser sozialmissionarischen Arbeit. Das ist ja eine Mädchenübernachtung unter dem Motto, ich bin eine Prinzessin. Ich muss mich beeilen, ja, danke. Gut. Das ist eine Kinderevangelisation, Open Air, eine Woche lang. Und das ist eine Möglichkeit, auch Eltern neugierig zu machen, die dann teilweise stehen bleiben, sich die biblische Geschichte mit anhören. Denn da muss man auch drauf achten, wenn man auf einmal so einen Raum hat, auch wenn der mitten in der Siedlung ist, es ist doch eine Tür da, durch die die Leute gehen müssen. Und deswegen ist Open Air immer noch das Allerbeste. Ja, das ist nochmal Schwester Gretel, mit der das alles begonnen hat in der Mitte. Und dann auch einzelne Muttis, die mit dabei sind. Die Gemeinschaft selber unterstützt das durch Gebet und indem sie einfach dahinter steht, auch mich zeitweise freigestellt hat. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch die Stiftung Aktion Mensch auch jemanden anzustellen. Und das ist die Andrea, die neben mir steht. Aber wir sind trotzdem angewiesen darauf, dass Leute uns auch mit Gebet und auch mit Spenden unterstützen. Die Aktion Mensch, die hat das als Anschubfinanzierung deklariert, das Geld wird jedes Jahr weniger. Und unsere Gemeinden selber in Mecklenburg schaffen das nicht, solche Arbeiten zu finanzieren. Und deswegen sind wir einfach froh und dankbar, wenn in anderen Teilen Deutschlands es Christen gibt, Geschwister gibt, die sagen, wir tragen euch mit. Jetzt möchte ich kurz übergeben, dass die Andrea auch noch was sagen darf, wie die Arbeit aktuell aussieht. Bitte, nee, ich drücke.
Vor ungefähr einem Jahr ging es mir so wie Ihnen. Da saß ich in einer Veranstaltung und vorne standen zwei Menschen, die den Leuchtturm und die Arbeit des Leuchtturms vorgestellt haben. Und obwohl mir die Leuchtturmarbeit in Güstrow bekannt war, saß ich da und habe diese Bilder gesehen und habe manche Geschichten gehört. Und vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich dann ein Jahr später selber vorne stehe und vom Leuchtturm erzähle. Aber mich hat es damals nicht losgelassen. Und Gott hat in mir keine Ruhe gegeben, so dass ich jetzt seit 1. September als hauptamtliche Leiterin der Leuchtturmarbeit in Güstrow gelandet bin. Und die Kinder sind wirklich zum Liebhaben und meistens gut gelaunt. Und was mich wirklich beeindruckt, die haben sich, oder mit einem ganz offenen Herzen gehen die auf die Neuen zu, die kommen, um für sie Zeit zu haben. Bisschen schwieriger ist das bei uns mit den direkten Nachbarn. Vielleicht erinnern Sie sich an das Bild, dass dieser Leuchtturm inmitten von einem Wohnblock ist, beziehungsweise unten Erdgeschossräume. Naja, und wenn da halt 10 oder 12 Kinder sind im Winter und ein bisschen lauter, dann kann das für die Nachbarn manchmal sehr anstrengend werden. Also die Nachbarn freuen sich nicht unbedingt, dass ich jetzt da bin, nur für die Kinder, aber die Kinder freuen sich umso mehr. Es gibt ganz verschiedene Angebote unter der Woche. Es gibt mehr offene Angebote wie Hausaufgabenhilfe, Spielen oder Basteln. Wir haben 2 wirklich feste Gruppenangebote, Kinderstunde für die kleineren Kinder, Jungschar für die größeren Kinder und jetzt eben auch ein Teentreff für die großen Jungs, die eben damals, als alles anfing, noch klein waren und langsam größer geworden sind. Es gibt ein Sportangebot, das wir in der Woche den Kindern ermöglichen. Und an einem Tag ist das eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir die Leuchtturmtür zulassen und rausgehen auf die Spielplätze, auf die Straßen oder bei schlechtem Wetter klingeln wir auch und gucken, ob die Kinder zu Hause sind und wie es ihnen geht und was sie so machen, um wirklich nicht nur zu erwarten, dass die Kinder zu uns kommen, sondern ihnen und auch den Eltern immer wieder zu signalisieren, wir kommen zu euch, weil ihr uns wichtig seid. Ja, das ist ein Bild vom Sportangebot. Und das ist der derzeitige Praktikant, der jetzt mit mir angefangen hat. Er bleibt für ein Jahr, ich hoffentlich ein bisschen länger. Und da sind wir mit einer Handvoll Kinder zum Konzert gefahren von Daniel Kallauch nach Rostock. Das war für die Kinder ganz aufregend und die, die bei mir im Auto saßen, waren noch nie in Rostock gewesen. Das war für sie alles neu, in diese Stadt zu fahren, die 40 Kilometer weit weg ist. Und für uns war das dann sehr toll, dieses Konzert mit den Kindern zu erleben. Daniel Kallauch singt christliche Kinderlieder und unsere Kinder haben den Text zumindest teilweise mitgesungen und haben viel geklatscht und sich mitbewegt, wie das da eben so funktioniert. Und an einer Stelle bin ich ja erschrocken und wirklich traurig geworden. Da hat Daniel Kallauch ein Lied gesungen über den Papa und über die Piekseküsse, die Papa gibt, weil er unrasiert ist. Und bei diesem Lied haben unsere Kinder einfach nur teilnahmslos auf ihren Stühlen gesessen. Weil wer ist denn bitte schön Papa? Und seit wann gibt Papa denn Küsse? Das war so ein 2,5 Minuten, wo ich wirklich traurig geworden bin, inmitten dieser großen Menge. Auch wenn sonst das Konzert was ganz Besonderes war. Und das größte Highlight war danach, dass Daniel Kallauch Autogramme gegeben hat. Und eben auch unseren Kindern. Das heißt, sie waren diesmal nicht irgendwie benachteiligt, sondern sie durften hin zu dem, der gerade auf der Bühne stand und haben ein Autogramm von ihm bekommen. Und das war für sie eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Mit mir zusammen hat noch ein anderer hauptamtlicher Mitarbeiter angefangen. Es freut mich sehr, dass die männliche Unterstützung da ist, weil das gerade für die Jungs total gut tut, die so wenig dauerhafte Beziehung zu einem erwachsenen Mann aufbauen können. Er macht gerade sein Anerkennungsjahr, kommt frisch von der Bibelschule. Ich bin gespannt, was Gott mit uns so vorhat in diesem Jahr. Im Leuchtturm selber hängt ein ganz besonderes Bild vom Leuchtturm. Das haben die Kinder selber gemalt, selber gestaltet. Und wie es überhaupt zu dem Namen Leuchtturm genau kam, kann ich nur erahnen, weil ich weiß, was so ein Leuchtturm eigentlich bedeutet. So ein Leuchtturm gibt Orientierung und Licht für stürmische Zeiten in Dunkelheit, damit die Schiffe wissen, wo es lang geht und wo es gefährlich wird. Und genau das wollen wir für die Kinder auch sein. Wir wollen ihnen zeigen, wo sie Orientierung finden, wo sie Halt finden. Und wir wollen im Namen Gottes und mit seinem Namen selber Licht in ihre manchmal viel zu dunkle Welt bringen.
Vielen Dank für die Möglichkeit, die wir hier hatten. Und am Ausgang werden diese Freundesbriefe, die nicht mehr so ganz aktuell sind, also die sind jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, der nächste, der ist in Arbeit, aber die dürfen Sie gern mitnehmen, da sind Infos drin, da gibt es auch eine Kontonummer drauf, wer uns auch finanziell unterstützen will. Vielen Dank.
Ja, auch wir wollen heute das, was Sie am Ausgang einlegen, mitgeben für diese Arbeit. Das ist ja ganz klar. Ganz herzlichen Dank, Herr Kweiser und Frau Ruppert. Ich denke, wir beten jetzt erst miteinander für diese Arbeit. Lieber Herr, wir danken dir, dass du der Herr des Leuchtturms bist und diese Arbeit ins Leben gerufen hast und einfach auch so Schritt für Schritt den Weg dahin geebnet. Und danke, dass wir dir auch vertrauen dürfen, dass du das angefangene Werk nicht liegen lässt, dass du jetzt auch Frau Ruppert und diesen jungen Praktikanten ausrüstest und befähigst, wirklich in diese Wohnungen, in diese Häuser zu kommen. Wir möchten dich bitten, nicht nur für die Kinder, für die Teenies, sondern auch für die Eltern, für die Mütter, für die Väter, dass doch auch durch die Kinder deine Liebe in diese oft so zerrissenen Familien kommt. Danke, dass du uns jetzt den Horizont geweitet hast und danke, dass wir dieses Anliegen auch weiter mitverfolgen und im Gebet tragen dürfen. Herr, du hast uns jetzt diese Zeit und diesen Raum geschenkt und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist und dass wir jetzt einfach auch noch zu deinen Füßen sitzen und von deinen Worten lernen dürfen. Amen. Du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt, oder nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Aber ist das denn immer so einfach mit dem Beten? Wer von uns hat in diesem Punkt keine Probleme? Wen überfiel nicht in einer Gebetsgemeinschaft schon mal der Gedanke, ja, so wie der oder so wie die möchte ich auch beten können? Meistens hängen wir es ja dann nur an Formulierungen auf. Ob das Herz wirklich so dabei ist, das weiß ja nur Gott. Aber damit befinden wir uns eigentlich in bester Gesellschaft. Denn auch die Jünger hatten ihre Schwierigkeiten mit dem Beten. Auch die Jünger kamen zu Jesus mit der Bitte, Herr, lehre uns beten. Wir finden diese Bitte in Lukas 11 gleich im ersten Vers und erstaunlicherweise ist da gar keine besondere Situation und es wird uns auch nicht verraten, wer mit dieser Bitte aus dem Jüngerkreis zu Jesus kam. Ich lese Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Bleibt ganz offen, wann und wo. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Hilfe, Nachhilfe beim Beten, das brauchten die Jünger. Und ich freue mich immer wieder so an dem kleinen Büchle von Ole Hallesby vom Beten. Da steht drunter eine kleine Schule des Gebets. Wirklich sehr hilfreich. Dass die Jünger hier mit dieser Frage zu Jesus kommen, das hat mich erstaunt. Denn die Jünger kommen ja aus dem Judentum, wo der Tag von festen Gebetszeiten durchzogen ist. Sie alle wissen, dass ein Daniel dreimal am Tag mit offenem Fenster nach Jerusalem betete, Daniel 6. David spricht vom Gebet in der Morgenfrühe. Ein Petrus steigt nach seiner Gewohnheit um die sechste Stunde zur Mittagszeit aufs Dach. Und in Apostelgeschichte 3 erleben wir Petrus und Johannes, wie sie zur neunten Stunde zur Gebetszeit zum Tempel hinaufgehen. Den Gebetszeiten entsprachen die Gebetsorte, das Obergemach bei Daniel oder in Matthäus 6 das Kämmerlein mit dem Riegel oder auch das Gebet im Tempelbereich. Solche Gebetszeiten im Tageslauf sind gut und wichtig. Und vielleicht überlegen wir uns auch, wo solche Gebetszeiten Raum finden in unserem Tagesplan. Und doch merken die Jünger, wenn Jesus betet, dann ist das nochmal ganz anders. Und deshalb kommen sie mit dieser Bitte zu ihm: Herr, lehre uns beten. Ich habe innegehalten und habe mir überlegt, wo und wann haben die Jünger denn Jesus als Beter erlebt? Und ich war sehr erstaunt, dass wir da Spuren finden in allen Evangelien. Ich möchte sie jetzt einfach zu ein paar Stationen noch mitnehmen. Wo haben die Jünger Jesus im Gebet erlebt? Zuerst ein Ausflug ins Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1. Ich lese Vers 35 bis 38. Markus 1, 35 bis 38. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Wir könnten über diese Verse schreiben: Gebet als Tagespriorität. Gebet als Tagespriorität. Hier in Markus 1, wenn Sie die Verse davor lesen, wird uns ein ganz dicht gefüllter Tageslauf in Kapernaum geschildert. Ein Sabbattag, der sehr begegnungsintensiv war, zunächst in der Synagoge, dann die Heilung der Schwiegermutter des Petrus und dann heißt es in Vers 32, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Obwohl der Tag, der vergangen war, so gefüllt war, so begegnungsintensiv und fordernd war für Jesus, erhob sich Jesus am kommenden Morgen noch vor Tage, als es sehr dunkel war. Die Jünger schliefen noch, doch Jesus stand auf und ging an eine einsame Stätte zum Beten. Vermutlich stieg er auf die Anhöhen nordwestlich von Kapernaum. Es ist, als wenn er damit ganz bewusst einen Gegenpol setzen muss zum Gefordertsein des Vortages. Dort hatte er sich aufs Äußerste verausgabt. Nun muss er sich wieder ganz neu füllen lassen, beim Vater einatmen, Wegweisung erhalten. Als alles um ihn herum noch in tiefem Schlaf lag, da drängte es ihn, da zog es den Sohn Gottes zum Vater. Was das Gebetsleben Jesu vor allem kennzeichnet, ist diese Verborgenheit. Wenn Jesus zu den Seinen sagt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, dann hat er das selbst so praktiziert. Nirgends betet er lieber als dort, wo kein anderer Mensch ist, wo er ganz ungestört mit seinem Vater Gemeinschaft haben kann. Ich fand einige Sätze von einem alten Ausleger, der schreibt, bisschen altertümliches Deutsch, in seiner Seele war ein Punkt, der völlig menschenleer, erdenfrei, restlos allen irdischen Beziehungen entrückt, der nur dem Vater gegenüber geöffnet war. Erst durch den Vater wird Jesu Leben fruchtbarste Wirksamkeit. Jesu Beten ist nichts anderes als immer neues Fühlung nehmen mit dem Vater, eine beglückende Nötigung, die Einsamkeit des Ichs im Du des Vaters zu entspannen. Das ist eine Entspannung. Die Einsamkeit des Ichs im Du des Vaters zu entspannen. Ich habe mich gefragt, kenne ich so einen Rückzug? Zu Mose sagt Gott einmal, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Oder bei Habakuk lesen wir, auf meine Warte will ich treten, auf meinen Turm und ausschauen, was er mir sagen wird, auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Kennen wir so einen Rückzug, so einen Raum, wo kein Telefon, kein Internet, vielleicht auch nicht mal eine Hausklingel zu hören ist? Aber zurück zu unserem Markus-Text. Inzwischen war es wohl Tag geworden. Das Haus in Kapernaum, in dem Jesus mit seinen Jüngern übernachtet hat, wird bereits wieder von Menschen umlagert. Die Jünger sind aufgewacht und sehen diese wartende Menge. Und Jesus ist nicht da. Jesus muss her. Simon Petrus ist es, der mit einigen anderen Jüngern loszieht, um Jesus zu suchen. Daran erkennen wir, dass es wohl nicht das erste Mal war, dass Jesus sich im galiläischen Bergland zum Beten zurückgezogen hatte. Wahrscheinlich kannten sie sogar seinen Gebetsplatz. Ihre Suche hatte Erfolg. Und nun können wir es uns so richtig vorstellen, wie die Jünger über Jesus herfallen. Jedermann sucht dich, komm schnell, die Menschen stehen schon wieder wartend vor der Haustür. Und die Antwort von Jesus ist eine echte Überraschung. Vers 38. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Nicht zurück nach Kapernaum, nicht zurück zu den vielen Wartenden. Jesus wagt es, menschliche Erwartungen zu enttäuschen. Warum? Weil er seine Entschlüsse nur vom Vater im Himmel abhängig macht und nicht von Menschen, seien sie noch so nahestehend. Übrigens, auch seine Mutter hat mal gemeint, ihn bestimmen zu müssen. Sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Noch nicht. Sie kam dann später, als der Vater ihm grünes Licht gab, aber nicht, als seine Mutter meinte, jetzt müsste er handeln. Wahrscheinlich hat Jesus im Gespräch mit seinem himmlischen Vater eben jetzt den Auftrag bekommen, Kapernaum zu verlassen. In diesem Vers 38 fällt auch die ganz bewusste Priorität der Predigt auf. Stand Jesus durch den Riesenzustrom der Kranken, die am Abend nach dem Sabbat zu ihm gebracht waren, in Gefahr, dass sich die Priorität der Wortverkündigung verschiebt, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Im Gespräch mit dem Vater bekam Jesus Wegweisung für die nächsten Schritte, für das Tagesprogramm dieses Tages. Und so habe ich mich auch gefragt, wage ich es zu tun oder zu lassen, was ich von Gott her als richtig erkannt habe, selbst wenn ich dabei Menschen enttäuschen muss. Gebet als Tagespriorität, habe ich so einen Rückzugsort. Eine weitere kleine Gebetsepisode habe ich im Lukas-Evangelium entdeckt. Übrigens, im Lukas-Evangelium kann man richtig den Beter Jesus studieren. Aber ich möchte nur auf eine ganz kleine Episode eingehen. Lukas 5, Vers 15 bis 17. Wenn Sie aufschlagen, dann wundern Sie sich sicher. Denn das eine ist das Ende einer Heilungsgeschichte und geht bis zum Anfang einer nächsten. Lukas 5, Vers 15 bis 17. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da waren. Und dann kommt gleich die nächste Begebenheit. Ich habe drüber geschrieben, Gebet als Gegengewicht. Gebet als Gegengewicht. In den Versen 12 bis 14 in Lukas 5 wird uns von der Heilung eines Aussätzigen berichtet. Und obwohl Jesus diesem Geheilten geboten hatte, es niemandem zu sagen, verbreitete sich die Nachricht ganz rasch in der Umgebung. Infolgedessen strömten ganze Menschenmassen zusammen, um zuzuhören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Doch am Ende dieses Berichtes steht hier kein triumphierender Jesus. Nein, Jesus entzog sich der Menge. Er zog sich zurück in die Wüste, um zu beten. Jesus wollte seine Tätigkeit vor aller Entartung bewahren, indem er immer wieder Zeiten der inneren Sammlung und des Gebets hielt. Er brauchte das gesunde Gegengewicht, dass er allen Gefahren entgegensetzen wollte, die fortwährend von innen und außen sein Werk bedrohten. Gleich in den fortfolgenden Versen wird wieder von einem neuen Gefordertsein berichtet, aber zwischendrin brauchte Jesus diesen Rückzug in die Einsamkeit, in das Gespräch mit dem Vater. Und dieser Rückzug war ja auch immer wieder für seine Jünger ihm so wichtig. Wenn Sie ein bisschen weiter, vorher waren wir bei Markus, wenn wir ein bisschen weiter blättern bei Markus, da heißt es in Markus 6, nachdem die Jünger von ihrer ersten Evangelisationsreise oder von ihrem Praktikum zurückkamen und übersprudelnd berichtet haben, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, kommt mit, ihr allein, an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Ihr braucht jetzt erst wieder das zur Ruhe kommen, das Auslösen eurer Seele im Gespräch mit mir, im Gespräch mit dem Vater. Er selber hat das praktiziert und er hat das auch seinen Jüngern immer wieder verordnet. So ein Zur-Ruhe-Kommen im Gespräch mit dem Vater. Wir könnten im Lukas-Evangelium noch Lukas 6 anschauen, die durchbetete Nacht vor der Jüngerberufung, Gebet vor wichtiger Entscheidung. Aber ich möchte noch auf eine andere Begebenheit mit Ihnen zu sprechen kommen, die uns sowohl Matthäus als auch Johannes berichten. Es ist nach der Speisung der 5000. Matthäus 14, Vers 20 bis 23. Ich habe drüber geschrieben, Gebet zur Bewahrung. Gebet zur Bewahrung. Matthäus 14, Vers 20 bis 23. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. 5000 Männer waren satt geworden, mickrig genug die Ausgangsbasis, 5 Brote und 2 Fische. Ein Raunen ging durch die Menge, als sie dieses Zeichen sahen, das dort am Rande der Wüste geschehen war. War das nicht wie damals zur Zeit Moses in der Wüste, als Gott sein Volk mit Manna gespeist hat? Und wie las man in der Schrift 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird euch der Herr aus euren Brüdern erwecken? Ob dieser Jesus von Nazareth nicht dieser Prophet ist, von dem Mose geredet hat? Immer mehr stimmten dem zu. Noch deutlicher wird es im Parallelbericht in Johannes 6. Johannes 6, Vers 14. Als nun die Menge das Zeichen sah, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Ob dieser Jesus von Nazareth nicht dieser Prophet ist, von dem Mose geredet hat? Man ist versucht auszurufen, endlich, endlich habt ihr erkannt, wer dieser Jesus ist. Sachkundig lässt uns Johannes die Stärke der zelotischen Bewegung in Galiläa sehen. Leidenschaftlich schaute man da aus nach dem König, der Israel von der Fremdherrschaft befreit und das Friedensreich ausruft. Sollte Jesus, dieser zweite Mose, nicht der rechte Mann dafür sein? War der Kaiser in Rom mit seiner Militärmacht noch zu fürchten, wenn Gottes Wundermacht in diesem Jesus so sichtbar zu sehen war? Er soll unser König werden. Dann hat alle Not ein Ende. Und wenn er selber nicht wagt, seine Aufgabe zu erfassen, dann müssen wir ihn unterstützen. Dann greifen wir ein, um ihn zum König, zum Brotkönig zu machen. Jesus aber spürt, was hier im Gange ist. Und ganz abrupt entzieht er sich der Möglichkeit, nationalpolitischer Messias und Weltherrscher zu werden. Er durchschaut die Versuchung, die dahinter steckt. Dazu war er nicht gekommen. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Haben wir es noch im Ohr von Matthäus? Matthäus 14, Vers 22, und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen. Vers 23, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Warum weicht Jesus aus? Warum entzieht er sich den begeisterten Massen? Jesus merkt die Versuchung, die da dahinter steckt. Eine Versuchung, die Krone ohne das Kreuz zu erlangen. Jesus ist nicht der König, der politische König. Sein göttlicher Auftrag reicht weiter. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Schuldfrage ist zunächst wichtiger als die Machtfrage. Und um dieser Versuchung zu entfliehen, entwich Jesus ins Gebirge. Ein besonders starker Ausdruck der Distanzierung. Bei manchen Versuchungen ist Flucht die einzig richtige Reaktion. Haben Sie es noch im Ohr? Jesus musste die Jünger richtig ins Boot treiben. Hatten die Situation noch nicht so durchschaut? Hatten sie sich gesonnt in dieser euphorischen Stimmung des Volkes? Meinten sie, jetzt würde das Volk endlich ihren Meister erkennen und mit ihm stünden sie im Scheinwerferlicht der Begeisterung? Jetzt würde Jesus sein Reich aufrichten? Wie oft sind wir auch beim Beten fixiert auf ganz bestimmte Erhörungserwartungen und gar nicht frei für Gottes höhere Gedanken? Wahrscheinlich wehrten sich die Jünger so richtig gegen das Gehen müssen. Und für Jesus war es auch nicht leicht, die Volksmassen zu entlassen. In Johannes 16, 15 bekommen wir eine Ahnung, wenn es heißt, als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Johannes hat ja sein Evangelium um die Jahrhundertwende, also viele Jahrzehnte nach dieser Begebenheit geschrieben. Und wir merken, wie er immer noch Mühe hat, diesen Entzug Jesu richtig zu beschreiben. Er braucht dazu drei ausdrucksstarke Worte. Er entwich, er selbst, allein. Nach diesem großen Erleben von Gottes Eingreifen, nach dem Jubel der Begeisterung der Menge, braucht Jesus unbedingt den Rückzug ins Alleinsein mit dem Vater. Er kann jetzt nicht einmal die Gemeinschaft mit den Jüngern gebrauchen. Ganz dringend braucht er die Vier-Augen-Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Seine Distanzierung vor der Menge und von den Jüngern ist jetzt nicht nur Flucht, es ist Zuflucht. Zuflucht zum Vater. Ich habe ganz neu über dieses so schöne Wort staunen gelernt. Und ich wünsche es uns, dass wir in dieser Woche ganz oft unsere Zuflucht nehmen zu unserem himmlischen Vater, unsere Zuflucht zu Jesus. Drei kleine Episoden aus dem Gebetsleben Jesu, die den Jüngern vielleicht vor Augen waren bei dieser Bitte, Herr, lehre uns beten. Nimm uns hinein in dein Gebetsleben. Gebet als Tagespriorität, Gebet als Gegengewicht, zwischendrin, zwischen allem gefordert sein und Gebet auch zur Bewahrung, dass wir nicht aus der Spur kommen. Möge Jesus uns helfen in dieser Woche und uns immer wieder in seine Atmosphäre ziehen, dass sich unsere Seele bei ihm wieder auslöse und entspanne. Beten wir noch. Lieber Herr, wir danken dir so, dass wir bei dir in die Gebetsschule gehen dürfen. Und wenn du, der du aus der Herrlichkeit beim Vater gekommen bist, das selber so nötig hattest, immer wieder Zuflucht zum Vater zu nehmen, wie viel mehr dann wir, die wir erst hineinwachsen müssen in so ein Gebetsleben. Aber danke, dass du auch in diesem Punkt sagst, lernet von mir. Danke, dass wir in dir selber dieses Vorbild haben. Ziehe und locke du uns immer wieder ins Gespräch mit dir und dem Vater. Und danke, dass das immer und von überall her möglich ist. Danke, dass wir immer nur ein Gebet weit von dir, vom Thron der Macht entfernt sind. Und dass du auch mit keiner Situation, in die wir in dieser Woche gehen, überfordert bist. Danke, dass du immer noch einen Ausweg hast. Amen.